Immer mehr Menschen leben in einer Stadt.
Fast 60% der globalen Weltbevölkerung leben schon in Städten.
In den nächsten 30 Jahren soll die Weltbevölkerung um 2 Milliarden auf total 10 Milliarden wachsen. Mit dieser Prognose erreicht die Landwirtschaft als Nahrungsmittelproduzentin ihre Grenzen. Gefragt sind neue Anbaumethoden.
Urban Farming, das ist kommerzieller Anbau von Obst und Gemüse in der Stadt.
Da werden Lebensmittel auf mehreren Stöcken wie in einer Fabrik produziert.
Die Landwirtschaft wird definitiv zur Stadtwirtschaft, einfach rein schon von der Demografie.
In diesem Podcast geht es um urbane Landwirtschaft. Nicht nur automatisiert und industriell, sondern auch als gesellschaftliche Bewegung. Selber anpflanzen und dann vom Stadtgarten direkt ins Maul.
Also vielleicht wollen wir ein bisschen Selbstversorgung in der Schweiz betreiben.
Ich glaube, es tut den Leuten gut, mal so ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen, ein bisschen grüner zu werden.
Die jungen Leute glauben natürlich, dass sie die Welt damit ernähren können, aber mit der Welternährung hat das nichts zu tun.
Urban Farming. Wir lernen von diesen Profis.
Also mein Name ist Günther Vogt, ich bin Landschaftsarchitekt.
Mein Name ist Sandra Haufenstein und ich arbeite hier beim Schweizer Bauernverband.
Ich bin Robin, einer der drei Gründer von Umami.
Mein Name ist Monika Jäcki, ich bin Fachjournalistin und eines meiner Fachgebiete ist urbane Landwirtschaft.
Der Swiss Milk Host Dominik Wittmer trifft die Urban Gardening-Influencerin Priscilla Medrano zum Interview. Natürlich daheim in ihrem Garten. ZHDK-Absolventin begeistert ihre Community mit Themen rund ums eigenständige Anbauen.
Priscilla, jetzt musst du uns erzählen, was sehen wir jetzt alles hier in deinem Garten? Das ist ja Wahnsinn.
Hey, da haben wir jenes. Wir haben weiterhin, das sieht man von da fast nicht, haben wir ein paar Rhabarbersträuche, die kommen auch jedes Jahr mega dankbar. Dort hinten haben wir Tomätchen an der Hauswand, wo schön die Sonne drauf scheint. Und sorry, sonnengreifte Tomätchen ist einfach das Beste, da kannst du mir nicht erzählen. Und auch da haben wir jetzt zum Beispiel gerade ein Auberginenpflänzchen. Gut, Pflänzchen kann man fast nicht mehr sagen, es ist easy gross.
Es ist riesig.
Voll, man sieht da sogar so ein bisschen Dehnungsstreifen am Rand.
Aber müsstest du das nicht langsam ernten, sonst kannst du das nicht mehr essen, oder?
Ja, das ist immer schwierig. So, wann ist der Zeitpunkt, wo man es abnimmt, oder lassen wir es noch ein bisschen dran, dass es noch grösser wird? Aber ich meine, es ist wie Gemüse, es wird nicht schlecht. So. Oder du musst wirklich sehr viel falsch machen.
Wächst das alles so gut in deinem Garten, weil wir so einen schönen Sommer hatten?
Hey, ja, schon auch, aber weil wir auch ganz viel gegossen haben. Weil ich glaube, so schwer das Zeug einfach verbrötelt in diesem Sommer.
Es sieht wahnsinnig grossartig aus. Und was ist das da? Was hast du jetzt in der Hand?
Das ist Physialis. Es sieht aus, wie, wenn man das aufmacht. Es ist wie so ein Beeri, also es ist ein Anderbeeri, sagt man auch. Ich finde, es sieht aus wie ein Tomätli, aber es ist so ein bisschen sauer. Aus dem kann man auch mega gut Chutney machen oder so, weil das ja eh so süß-sauer ist.
Und manchmal sehen wir es auf dem Dessert.
Ja, genau. Eigentlich kommen die aber von mega weit her. Ich habe irgendwie lange auch nicht gecheckt, dass man die auch hier abpflanzen kann, aber sie wachsen wunderbar.
Und da hinten hat es natürlich Kürbis, das passt für den Herbst?
Auf jeden Fall, unbedingt. Bis jetzt wachsen unsere Zierkürbis leider ein bisschen besser als die man essen kann, aber wir sind optimistisch, dass es dann schon noch rechtzeitig Kürbissuppe gibt.
Also ich bin mega fasziniert. Wir sind jetzt mitten in der Stadt Zürich, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass überall Asphalt ist. Aber wir haben wirklich links und rechts und vorne und hinten grün um uns. Priscilla ist total am Strahlen, auch wie so ein blühendes Pflänzchen. Und man merkt, du suchst die Energie also wirklich von dem Grünen, von diesen Bäumen, von diesen Blumen da überall.
Ja, mega. Also das kann man glaube ich schon so sagen. Es ist aber auch ein schönes Wechselwirkungsprinzip. Also man gibt viel, es ist auch viel Arbeit, aber es gibt auch so viel zurück.
Was kommst du denn zurück über vom Urban Gardening?
Hey, es ist wie so, ich finde, es hat für mich etwas mega Meditatives, es ist so eine Beschäftigung, ich widme mich völlig dem, irgendwie kann ich mich auch völlig drin verlieren. Es ist auch sehr entschleunigend, ich muss sagen, gerade auch so zu den urbanen Reizen, wo man ja in Zürich gleich unfreiwillig immer ausgesetzt ist. Und für das ist es einfach irgendwie mega, mega etwas Schönes. Und es gibt auch gewisse Routinen, man sieht, wie es wächst, es gibt auch das Gefühl vom Vorwärtskommen, von was ich mache, das hat irgendwie Sinn.
Ich werde gerade total tief entspannt, wenn du das so erzählst.
Das freut mich. Vielleicht solltest du auch mal ein Sträuchchen zu tun, mal anfangen.
Ich kann eins auf dem Balkon. Aber es hat den Sommer nicht überlebt.
Ich will sagen, wie geht's? Ja, Balkon ist immer happig, weil die Sonne bretzt voll her. Du musst ein bisschen wissen, was dort begebig wäre.
Urban Gardening, ein Thema, das nicht nur von euch gelebt wird, sondern es ist momentan auch ein riesen Trend. Also ich höre das überall. Alle wollen irgendein Beet, ein Hochbeet oder ein Tiefbeet bepflanzen. Was denkst du, wieso ist das so? Wieso ist das so ein Trend?
Hey, ich glaube, es ist momentan einfach ein riesiges Ding, also das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Achtsamkeit, wo sich in vielen Lebensbereichen so spiegelt. Ich meine, die ganze Work-Life-Balance haben wir auch schon tausendmal gehört. Auf Insta sieht man es, Yoga, Meditation und ja, ein bisschen Garten spielt da halt auch mit rein, weil es geht einfach ja, mega ein bisschen zum Ursprung und sich ein bisschen eins werden mit der Natur, sich Zeit nehmen, verschnaufen, achtsam sein. Und da ist das natürlich ein wunderbares Miteinander.
Statt beim Gemüseregal anstehen, einfach mal sein Essen selber produzieren. Oder besser gesagt, wachsen lassen. Und das auf einer öffentlichen Fläche, die die Stadt zur Verfügung stellt. Das ist die Grundidee von Urban Farming. Für die Schweiz immer noch Neuland.
So hat das so vor 10 Jahren noch niemand gewusst, was ein Gemeinschaftsgarten ist. Das zuerst müssen erklären. Oder die Bienenzucht in der Stadt, das ist ja eigentlich nicht ein Hobby, das viel gemacht haben, das waren Bienenzüchter.
Das sagt die Geografin und Fachjournalistin Monika Jäcki. Wenn man diese Bewegung unterstützen will, braucht es aber mehr Infrastruktur.
Man muss Flächen bereitstellen, wo man nur sagt, da kann man jetzt langfristig gärtnern. Aber das ist natürlich ein grosses Problem. Das geht echt nicht in unseren Schweizer Städten, weil wir ja eigentlich verdichtet bauen. Und das ist eine grosse Konkurrenz.
Und so kommt es ab und zu auch zu denkwürdigen Aktionen.
Guerilla Gardening zum Beispiel. Man ist über Nacht einfach einen Kreisel besetzt und hat ihn bepflanzt. Also das sind aktive, interessierte junge Leute gewesen.
Ein globales Problem löst Urban Gardening nicht, meint der Landwirtschaftsarchitekt und ETH-Professor Günter Vogt.
Die jungen Leute glauben natürlich, dass sie die Welt damit ernähren können, aber mit der Welternährung hat das nichts zu tun.
Oder in Zahlen?
Das ist nicht einmal 0,5% der Welternährung. Was man da produzieren kann, das ist völlig belanglos.
Der soziale Aspekt ist aber umso wertvoller, gerade für junge Menschen.
Und die Urban Gardening-Konzepte haben sie sehr schnell einen sozialen Kontakt. Also sie werden sehr schnell in eine städtische Gesellschaft integriert. Und dort finde ich das als soziales Konzept unglaublich spannend.
In ausländischen Metropolen wie Paris, Vancouver oder New York ist die Urban Gardening-Bewegung schon gross. Wenn wir hier in der Schweiz mitziehen wollen, dann braucht es nicht nur mehr Flächen, sondern auch mehr Zeit.
Und dann kommen alle auf die Welt, weil es ist arbeitsintensiv, es braucht Zeit, man muss Wasser im Sommer, man kann dann nicht in die Ferien.
Kann man vielleicht weniger. Dafür hat man ein bisschen mehr Besuch daheim.
Wenn man Pflanzen hat auf dem Balkon oder im Garten, in der Nähe vom Haus oder von der Wohnung, dann ziehen die Pflanzen natürlich auch Tiere an. Und ein Spinnen beobachten ist etwas sehr Sinniges.
Priscilla lacht. Hast du Freude, wenn dich eine Spinne kommt besuchen?
Ja. Ja, nein, es ist eigentlich sogar recht eine lustige Geschichte, weil ich habe immer mega Angst gehabt vor Spinnen. Also wirklich so halt ein Style, 12-jährige Mädchen oder von mir aus auch Buben, die einfach am Spiess schreien, wenn sie irgendwo eine Spinne sind, rumkriechen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich in meinem Kopf eigentlich entscheiden kann, dass ich gar keine Angst mehr habe. Und seither eigentlich nicht mehr.
Also Urban Gardening hat dir die Angst vor Spinnen genommen?
Ja, das kann man schon so sagen. Es macht die Sache halt einfach einfacher, weil man kann sich ja zu Tode ekeln von so Tierchen und Kräuch und Gefleuch, was sowieso überall hat. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist einfach so mühsam für mich. Also gerade wenn ich viel Zeit im Garten bin, höre ich einfach auf damit, Angst zu haben, weil es wird weder besser noch schlechter. In der Realität passiert ja eh nichts. Die fressen mich nicht auf. Und es ist ja sowieso alles im Kopf. Also Lanis.
So gut. Das hat auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Die Fachjournalistin Monika Jäcki hat ja vorher erzählt, dass sie glaubt, das ist wirklich einfach ein Trend bei den jungen Menschen. Urban Gardening. Und sobald sie dann in die Ferien gehen, ist das dann auch wieder fertig, weil sie sowieso keine Zeit haben. Denkst du, dass das bei dir auch der Fall ist?
Nein, oder ja, sagen wir mal so, das ist für mich ein bisschen der Moment, wo so das Thema Kommune irgendwie auch so ein bisschen aufkommen kann. Das heisst, man ist aufeinander angewiesen, dass die anderen mitdenken und mithelfen. Es ist ein Miteinander und kein Ego-Ding. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein schönes gegen den Strom schwimmen, weil es geht nicht irgendwie um die eigene Leistung oder um den Profit, sondern mehr, wie man gemeinsam kann Sachen machen und umsetzen. Und ich glaube, ja, man braucht Leute, die einem unterstützen und die auch Freude daran haben, gerade wenn man zum Beispiel mal in die Ferien will.
Und wenn du schon vom Gemeinschaftssinn redest, geht es ja ganz fest auch bei Urban Farming darum, oder? Weil wir immer mehr Menschen werden auf dieser Welt, immer mehr bewirtschaften. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dann wird es viel mehr so zu einem allgemeinen Ding. Also geht es weniger um das Soziale, wenn man jetzt vom Urban Gardening aufs Urban Farming geht. Weil dann kommen ja noch viel mehr Faktoren dazu, die da mitspielen, wie Wirtschaft, Ökonomie und natürlich auch so der Klimawandel und die Themen. Das sind dann nochmal andere Dimensionen.
Die globale Landwirtschaft verbraucht heute 40% der gesamten Landfläche und 70% der Süßwasserreserve, um 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Bis 2050 sollen 2 Milliarden Menschen dazukommen. Mit den jetzigen Methoden in der Nahrungsmittelproduktion stoßen wir an unsere Grenzen. Im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Familienbetrieben sind da Investoren mit hochmodernen und robotergesteuerten Anlagen am Werk. Produziert werden heute vor allem Gemüse, Kräuter und Tomaten, Blattsalat, aber auch Fisch. Urban Farming gibt es in vielen Formen und Farben. Vertical Farming ist zum Beispiel eine Indoor-Methode, wo über mehrere Stockwerke Lebensmittel angebaut werden. Also quasi der Bauernhof als Hochhaus. Dabei entsteht ein interner Kreislauf. Die Liste der Vorteile ist lang. Weniger qualifizierte Arbeitskräfte, weil automatisiert und maschinell kontrolliert. Lokaler Anbau bedeutet Unabhängigkeit von globalen Entwicklungen. Weniger Transport heisst auch weniger CO2-Ausstoß. Der Wasserverbrauch kann bis zu 90% reduziert werden. Kein Pestizid, weniger Dünger. Grosse Vorteile sind auch die Wetterunabhängigkeit und mehr Ertrag pro Quadratmeter. So richtig optimiert sind die Systeme aber noch nicht. Der Energieverbrauch für den Betrieb von modernen Landwirtschaftsanlagen in der Stadt ist sehr hoch. Außerdem gibt es sogenannte graue Kosten. Für die Produktion von synthetischem Dünger muss gerade nochmal viel Energie aufgewendet werden. Und der Dünger wird dann auch wieder verpackt und verschifft, was dann eben trotzdem Transportabgas produziert.
Priscilla, du schaust ein bisschen kritisch, wenn du das hörst. Würdest du auch investieren?
Ich finde es mega spannend, muss ich sagen.
Es klingt aber schon ein bisschen nach Science-Fiction, wenn man sich das so vorstellt, mit diesen hängenden Gärten.
Ach, oh mein Gott, ja, total. Also es ist wirklich... Ich habe mir auch schon Dokumentationen dazu angeschaut, weil ich habe gemerkt, ich brauche Bilder. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist so ein abstrakter Gedanke, wenn man an Farming und Essen und Pflanzen denkt und wie man das anbaut. Dann haben wir einfach nicht unbedingt jetzt die Bilder im Kopf. Und eben wie du sagst, ich finde Science Fiction ein mega treffender Begriff. Ich merke, ich bin ein bisschen gespalten. Irgendwie nicht mal absichtlich. Ja, auf der einen Seite denke ich mir, wow, wie genial ist das? Also haben wir so viele Vorteile, jetzt mal abgesehen vom Energieverbrauch, wo ja dann eigentlich gleich das Hauptthema und Problem ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite sträubt sich halt so ein bisschen das nostalgische Bild in mir, wo man halt hat, so die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, das Zusammenspiel. Ich stelle es mir so ein bisschen emotional kalt vor und die Freude, die Naturverbundenheit, das, was ich jetzt persönlich so geniesse am Urban Gardening oder wo ja so mein Mehrwert ist, wenn man durch den Wald läuft auch oder ja, hat man halt so ein bisschen das Gefühl oder das wäre, glaube ich, das, was ich ein bisschen vermissen würde.
Urban Farming, die Stadt als neue grosse Nahrungsmittelproduzent, wie harmonisch ist die Kombination mit dem Land?
Jetzt mischt sich die Stadt unter Produzenten von landwirtschaftlichen Nahrungsmitteln. Das hat man auch beim Schweizer Bauernverband bemerkt. Sandra Helfenstein.
Die normale Landwirtschaft braucht einfach relativ viel Fläche. Und Fläche ist das, was halt in Zukunft immer knapper wird.
Dort, wo die traditionelle Landwirtschaft an ihre Grenzen kommt, scheint der moderne Bauernhof in der Stadt aber gerade seine Stärken zu entwickeln. Wir treffen Robin, Mitbegründer von Umami.
Hallo zusammen, ihr kennt uns vielleicht vom Migros oder vom Coop. Bei den Kräutern im Regal, in diesen braunen Papierbeuteln, sind unsere Kräuter, die hier in Zürich wachsen, im alten Bürogebäude oben.
Der Robin und sein Team arbeiten mit der sogenannten Aquaponik-Methode.
Wir haben ganz viele verschiedene Tiere und Pflanzen, die in einer Wasserwelt eigentlich zusammenleben. Und die Tiere und Pflanzen leben voneinander, sie geben sich Nährstoff, sie nehmen sich Nährstoff und das eigentlich in Synergie.
Und mit dieser Methode sei mehr möglich als die Produktion von Microgreens.
Man kann grössere Kräuter wie Basilikum rausernten, man kann aber auch Fisch rausernten, man könnte auch Garnelen rausernten oder gar Gemüse und Früchte sogar.
Und das landet dann ohne lange Transportwege, ohne künstlichen Dünger und mit einem viel kleineren Wasserverbrauch auf dem Teller. Vielleicht sogar nur ein Quartier vom Produktionsort entfernt. Tönt grundsätzlich super, wenn da der hohe Energieverbrauch für das Betreiben der Anlage nicht wäre.
Da kann man aber zum Beispiel mit Sonnenkollektoren arbeiten, also mit erneuerbaren Energien, um den Strom zu liefern.
Urban Farming hat starke Argumente und leistet eine Perspektive für die Zukunft. Die klassische Landwirtschaft bleibt aber wichtig.
Wenn man jetzt zum Beispiel an ein Getreidefeld denkt und man dann halt jetzt Weizen anbaut, dann wird man wahrscheinlich mit den Flächen, die man jetzt zur Verfügung hat, vielleicht das Mehl produzieren für 4 Brote.
Und der Landschaftsarchitekt Günther Vogt hofft, dass moderne Produktionsanlagen, wie sie zum Beispiel im Vertical Farming vorkommen, in Zukunft nicht zum Stadtbild gehören.
Das Problem ist aber, dass die Urban Farming Gebäude ähnlich aussehen wie Serverfarmen. Das heisst, die brauchen gar keine Fassade, die brauchen kein Licht, die brauchen keine Lüftung. Das ist wie eine Maschine.
Das klingt irgendwie nicht so romantisch wie bei dir im Garten.
Ja, ganz klar nicht. Aber ich finde auch viele Punkte sehr wichtig. Wie klar, es ist schön, aber es ist auch ein bisschen ideologisch. Man kann mit dem nicht Weltbevölkerung ernähren oder davon ausgehen, dass alle ja, die Ausgangslage haben. Aber ich glaube, vom Grundgedanken ist es gleich schön, dass die Leute wieder ein bisschen mehr Zugang dazu bekommen, von wo kommt mein Essen.
Ja, das finde ich auch. Also ich kenne das ja von mir selber. Wenn man in der Stadt wohnt oder vor allem, wenn man da aufwächst, dann verliert man so ein bisschen den Bezug immer mehr, weil man halt einfach fast keine Bauernhöfe sieht in der Stadt.
Ja, mega.
In Zürich gibt es zum Beispiel nur noch wenige Bauernhöfe. Einer der einzigen, der noch mitten in einem Quartier liegt, ist der Juchhof in Zürich-Altstetten. Der Dominik macht sich auf den Weg, um herauszufinden, was es mit so einem Stadtbauernhof auf sich hat.
Ich treffe mich heute mit Bernhard Koch. Er ist Fachbereichsleiter Landwirtschaft auf dem Juchhof und zeigt mir heute den Betrieb. Er hat mir erklärt, was für Tiere sonst noch auf so einem Stadtbauernhof in Zürich gehalten werden.
Die Stadt Zürich ist schon seit über 30 Jahren eigentlich unterwegs mit einem Konzept Richtung Biolandbau, Richtung tierfreundlicher Haltung, Richtung Anbau von dem, was wirklich auch in der Region kann abgesetzt werden. Und darum sind bei uns auch gar nie irgendwie intensive Tierhaltungsbetriebe entstanden. Wir haben kleine Leghennenbestände, aber das ist meistens im Freiland. Und sonst sind es eigentlich vor allem Rindvieh, Pferd, Alpakas haben wir bei uns, alle Kleintiere wie Schaf und Geissen. Aber eben so Maschbulli oder Schweinebestände sind bei uns eigentlich gar nie gross entstanden.
Klassische Mastwirtschaft gibt es also eher weniger auf dem Stadtbauernhof. Dafür hat der Juchhof viele andere Produkte, die sie anbieten. Bei vielen von diesen Produkten können sie gerade die Nähe zu den Konsumentinnen ausnutzen.
Wir haben, uns ist es wichtig, dass die Ackerprodukte, die wir herstellen, dass das alles Produkte sind, die für die direkte menschliche Ernährung vorgesehen sind. Das ist Weizen für Brot, das ist Rapsöl, das ist eben Senf für den Zürichsenf, das sind Kichererbsen für Hummus, das ist Soja für Tofu, das ist Hanf für Tofu und ganz verschiedene Hanfprodukte. Roggen zum Beispiel auch wieder für Brot. Also alles Produkte für die direkte menschliche Ernährung. Da gibt es Produkte, die gehen über den normalen Weg, wie sonst in der Landwirtschaft, Getreidesammelstellen und kommen von dort aus wieder zurück zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Und da gibt es eben Produkte, wie Senf, die über die Gruppierung geht, wo dann wieder zurückkommt über den Zürichsenf, wo der direkte Weg geht, oder jetzt der Hanf, der geht an einen Spezialist, der jetzt die Hanfprodukte herstellt, die nachher wieder zurückkommen. Und eben Weizen tun wir direkt in einer Bäckerei zur Verfügung stellen. Rapsöl tun wir selber verkaufen. Den Wein habe ich noch vergessen. Wein tun wir auch produzieren. Und der kommt natürlich auf ganz verschiedenen Wegen. Entweder im Direktverkauf oder über Aperos und so weiter zu den Konsumentinnen.
Also ganz viele verschiedene Produkte. Aber bei so einer Produktion in der Stadt gibt es auch die eine oder andere Herausforderung.
Ja, man kann nie zum richtigen Zeitpunkt das Gras mähen. Die einen haben das Gefühl, wieso muss man überhaupt Gras mähen? Wieso macht man das überhaupt? Und die anderen haben das Gefühl, wieso wird jetzt das Gras nicht endlich geschnitten? Da können sich ja Mäuse vermehren und Zecken vermehren. ja, da gibt es so ziemlich die ganze Spannweite. Was bei uns sicher noch ein bisschen dazukommt, ist halt die Verkehrssituation. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass halt manchmal wieder Baustellen entstehen über Nacht. Oder plötzlich an einem Ort wieder irgendwo eine Strasse aufgerissen wird, eine Leitung eingebaut wird und dass die halt Durchfahrten nicht immer ausgelegt sind auf unsere Landwirtschaftsfahrzeuge. Dann muss man einen neuen Weg finden. Oder man muss sich daran gewöhnen, dass irgendwo bei einer Baustelle plötzlich halt die Fläche ein bisschen ausgedehnt wird, die beansprucht wird, dass plötzlich auf unseren Flächen irgendwelche Baumaschinen stehen oder ein Erddepot ist. Aber das sind so ein bisschen die kleineren Sorgen. Und sonst, glaube ich, haben wir die ähnlichen Herausforderungen wie alle Bauernbetriebe in der Schweiz. Oder? Auch wir sind vom Wetter abhängig und haben die gleichen Bodenverhältnisse, Bodenherausforderungen bei uns wie alle anderen auch. Der Verkehr, das ist das, was speziell ist. Ja.
So anders als ein klassischer Landwirtschaftsbetrieb ist der Juchhof gar nicht. Das betont Bernhard in unserem Gespräch immer wieder. Er leidet halt einfach in der Stadt. Aber Urban Farming bedeutet ja nicht nur einfach Aquaponik oder Indoor-Permakultur. Im Juchhof geht es nämlich vor allem auch darum, gemeinsam anzupacken und bei den Städterinnen und Städtern ein Bewusstsein für die Landwirtschaft zu schaffen. Vor allem bei den Jungen.
Ganz eindrücklich für mich ist immer wieder, wir haben hier auf dem Juchhof Kinder, die hierher kommen, die das erste Mal in ihrem Leben Kontakt mit einem Tier haben. Das erste Mal merken oder realisieren, dass Tiere eigentlich ganz ähnliche Bedürfnisse haben wie wir Menschen auch. Sie haben auch Hunger, sie haben auch Durst, sie möchten auch gerne in einem warmen Bett liegen, sie brauchen auch mal Ruhe. Und das sind so Grundthemen, wo die Kinder hier lernen. Und erst wenn das für sie klar ist, dann ist für sie auch klar, dass Landwirtschaft auch eine Herausforderung ist, oder? Dass Tierhaltung in der Landwirtschaft nicht einfach ein Industriebetrieb ist, sondern dass das viel auch mit Rücksicht zu tun hat, mit Geduld zu tun hat, mit Eingehen auf Bedürfnisse der Tiere. Und daraus entsteht nachher auch das Wissen ja, aus diesen Tieren. Und das tun wir hier auch ehrlich vermitteln. Also wir tun da nicht irgendwie einen Streichelzoo anbieten, sondern wir haben Nutztiere hier auf dem Gutsbetrieb Juchhof. Und wir tun den Kindern auch sagen, ja, aus diesen Kühen, aus diesen Kälbchen, aus diesen Hühnern, das gibt auch mal Lebensmittel, oder? Die tut man mal essen, also sind wir ehrlich mit denen. Und die Kinder können unterschiedlich um mit deren Information, oder? Die einen würden sich wahrscheinlich in dem Moment entscheiden, dass sie vegetarisch werden. Andere verstehen damit einfach den Kreislauf und es ist für sie eine zusätzliche Information. Aber ich glaube doch, wir tun viel grundlegendes Wissen hier vermitteln. Ganz früh, ganz selbstverständlich, aber für viele Kinder ganz neu, was sie hier lernen.
Der Bernhard macht aber den Städterinnen und Städtern keinen Vorwurf, dass sie das Bewusstsein für die Landwirtschaft nicht gleich haben wie Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind. Das Interesse sei nämlich gross.
Ich denke, wenn wir uns bewusst sind, wie Kinder hier aufwachsen, in der Innenstadt, in einer Genossenschaftssiedlung, dann ist das selbstverständlich, dass sie nicht mitbekommen, wie Landwirtschaft funktioniert. Und umso schöner ist eigentlich zu sehen, dass die Angebote, die Grünstadt Zürich macht, dass die immer sofort ausgebucht sind. Also das Interesse ist enorm hoch an diesen Bildungsangeboten. Und das ist ja nicht nur bei diesen Bildungsangeboten. Das ist auch der, wenn wir vom Juchhof her Tätigkeiten ausschreiben. Also zum Beispiel sind wir jetzt gerade am Trauben lesen. Und auch dort möchten wir einmal wieder aufrufen, wer Lust hat mitzuhelfen, kann sich melden. Nächsten Tag oder nächsten zwei Tage lesen wir Trauben. Und es finden sich eigentlich immer genug Leute, oder? Also es ist nicht nur bei den Kindern, es ist auch bei den Erwachsenen da das Interesse, was geht in der Landwirtschaft.
Auch wenn sich ein Stadthof wie der Juchhof gar nicht so stark unterscheidet von einem klassischen Landwirtschaftsbetrieb, wird ein Bauernhof wahrscheinlich nie für die ganze Nahrungsmittelversorgung in der Stadt Zürich langen. Darum bleiben auch Hofläden von den Produzentinnen und Produzenten vom Land eine wichtige und wertvolle Ergänzung zu dem, was man mit Urban Farming und Urban Gardening im städtischen Umfeld kann produzieren kann. Wie zum Beispiel Fleisch- oder Milchproduktion, die, wie wir es gehört haben, in einer Stadt schon länger nicht möglich sind. Wer das noch genauer würde interessieren, findet in den Shownotes den Link zu einer von unseren anderen Folgen, wo es um Hofläden in der Stadt geht. Jetzt aber zurück zu der Priscilla. Mich würde nämlich noch interessieren, wie sie das als junge Person in der Stadt erlebt. Wir haben vorher über das Bewusstsein geredet, das Bewusstsein, wo das Essen herkommt. Wie ist das bei dir, Priscilla? Und in deinem Umfeld, ist das überhaupt ein Thema?
Ja, mega. Also es ist halt schon bei vielen ein Thema und viele wünschen sich ja auch mehr Nachhaltigkeit und Verbesserungen. Aber ich glaube, es ist schon so, dass ich zum Beispiel oft auch bei jüngeren Leuten, die gerade mega on fire sind, wo ich mich jetzt selber eine Zeit lang sich auch hätte einschliessen können, merke, dass sie sich viel wünschen, aber wie zu wenig System an sich verstehen und wie es funktioniert, Komplexität. Und es ist immer einfach Kritik einzuwerfen, wenn man nicht sieht, was die Problematiken dahinter sind.
Wir sehen, es gibt verschiedene Wege, um die Nahrungsmittelproduktion für die urbane Bevölkerung anzugehen. Gerade Urban Farming bietet viele Chancen, kommt aber auch mit entsprechenden Herausforderungen. Gemüse kann man zum Beispiel gut im eigenen Garten anpflanzen. Aber eine Kuh in der Stadt zu halten, ist immer schwierig. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du trotzdem auch viel Milchprodukte selber kannst herstellen, dann findest du auf swissmilk.ch Rezept zu diesem Thema.